Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
55 Kilometer lang ist die längste Seebrücke der Welt, die seit heute offen ist. Das heißt, diese Brücke geht einmal quer durch das Saarland. Also zum Vergleich, tatsächlich steht diese Brücke in China und sie verbindet jetzt das Festland mit den beiden Städten Macau und Hongkong. Am Telefon ist jetzt Guido Morgenthal. Er ist Professor für Bauingenieurwesen an der Bauhaus-Universität Weimar. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Sie haben in China ja auch schon mal an zwei Brücken mitgearbeitet. Das war aber längst nicht so lang. Hätten Sie hier gerne auch mitgemacht?
Ja, ist natürlich schon eine Meisterleistung. Also im Wesentlichen zunächst mal logistische Meisterleistung, also so eine lange Brücke überhaupt hinzustellen. Die Brücken, an denen ich mitgearbeitet habe, waren kürzer, hatten aber größere Spannweiten. Hier ist es eher die Gesamtlänge, die beeindruckt.
Spannweite heißt Breite?
Ja, also die Querung, quasi die freie Länge zwischen zwei Unterstützungen.
Okay, bei dieser Brücke geht es ja um die Länge, die so beeindruckend ist. 55 Kilometer, Sie haben jetzt die Logistik angesprochen, aber da sind natürlich auch ganz viele architektonische und bautechnische Fragen dabei. Was ist das Wichtigste, das Fundament, wenn man so eine lange Brücke bauen will?
Wir als Brückenbauer möchten am liebsten bei solchen Querungen alle 50 bis 100 Meter einen Pfeiler ins Wasser stellen können. Und wenn das möglich ist, dann lässt sich das mit relativ normalen Mitteln bewerkstelligen. Ja, dann ist der Aufwand des Bauens natürlich trotzdem enorm. Je weiter man weg vom Festland kommt, desto schwieriger wird es, das Material und das Gerät dann auf die Baustelle zu bekommen, dort, wo man die Brücke bauen möchte. Aber das ist im Prinzip normales Geschäft. Schwierig wird es dann eigentlich an der Stelle, wenn man größere Spannweiten schaffen muss. Das ist ja jetzt bei der neuen Brücke zwischen Hongkong und Zhuhai dann auch der Fall, dass man also große Schifffahrtsrinnen hat, wo man größere Spannweiten braucht. Da muss dann also in die entsprechende Querung dann eine große Brücke eingebaut werden, damit die großen Ozeankreuzer dort verkehren können. Und dann andere Randbedingungen, die jetzt da wichtig waren, sind ein Stückchen Tunnel, was man gebraucht hat, weil man eben gar nicht über Wasser bauen konnte wegen der Einflugschneise zum Flughafen. Dort. Also das sind dann die speziellen Randbedingungen, die bei der Brückenplanung dann berücksichtigt werden müssen und die es eigentlich dann wirklich sehr komplex machen.
Das klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit. Jetzt haben wir am Endprodukt 55 Kilometer. Was sorgt denn dann für die Stabilität? Sie haben ja gerade schon mal angesprochen, aller 100 Meter, aber das ist ja da gar nicht möglich gewesen.
Ja, also die normalen Spannweiten, die sind so in dem Größenbereich, ein bisschen länger an der Stelle, aber das Wasser, die Meerestiefe dort in dem Perlflussdelta, die ist nicht so groß, sodass man da entsprechende Standardpfeiler setzen kann über den größten Teil der Länge. Und das ist natürlich trotzdem aufwendig, aber die Geotechnik gibt es an der Stelle dann her, dass man letzten Endes mit relativ normalen Pfeilern dort gründen kann und dann eben so eine Hochbrücke baut, die sich eben von Pfeiler zu Pfeiler dort durchzieht. Und dann wird eben zwischendurch umgesetzt auf große Schrägseilbrücken, damit man mehrere 100 Meter Spannweite hat, wo dann die Schiffe kreuzen können.
Das klingt jetzt so, als wäre die Länge eigentlich gar kein Problem. Da könnte man ewig weiter in die Länge bauen.
Ja, also die eigentliche Länge des Trägers, des Überbaus, wo die Fahrzeuge drüber rollen, ist nicht wirklich das Problem. Also wir müssen da in regelmäßigen Abständen Trennfugen einbauen, weil sich so ein Überbau im Sommer verlängern möchte und im Winter verkürzen. Da baut man entsprechende Fugen ein. Dann kann man eigentlich über viele, viele Kilometer letzten Endes eigentlich unendlich lang bauen, die Brücke.
Und was sind diese Trennfugen genau?
Ja, das sind letzten Endes Lücken im Überbau. Ja, da muss man dann einen Fahrbahnübergang einbauen, damit das die Fahrzeuge trotzdem drüber rollen können. Aber da können sich sozusagen die Teile der Brücke ungehindert gegeneinander verformen. Und
weil
das muss man eben alle paar hundert Meter einbauen.
Weil das Material sozusagen nicht stillsteht, sondern immer auch in Bewegung ist.
Die Brücke möchte im Sommer durch Erwärmung, wird die länger und im Winter kürzer. Das macht also über einen Kilometer, so Größenordnung 30 Zentimeter plus minus aus. Und das muss man eben vorsehen in der Brücke, damit man eben keine Schäden bekommt.
Jetzt sind da knapp 9 Jahre gebaut worden für 55 Kilometer Länge. 15 Milliarden Euro sollen verbaut worden sein. Ist das gutes Geld für so eine lange Brücke?
Naja, ich gehe davon aus, dass man da entsprechende Überlegungen gemacht hat, was die Volkswirtschaft angeht und den Benefit, den man aus so einer neuen Querung erzielen kann. Aber ich denke, es hat auch immer einen politischen Aspekt und gerade in China ist es immer auch wichtig, dass man vorzeigt, was man kann. Das ist an vielen anderen Stellen ja auch so gemacht worden. Also in China ist es gern auch so, dass man mal eine Brücke baut, obwohl vielleicht ein Tunnel wirtschaftlicher wäre, weil man eben gerne zeigen möchte, was man kann. Aber ich glaube, jetzt bei der konkreten Querung ist es sehr wichtig für die industrielle Entwicklung dort im Perlfluss Delta. Da ist ja wirklich sehr viel an Wirtschaft, die sich dort entwickelt in Südchina.
Was hat das für Auswirkungen auf Ihre Arbeit gehabt, wenn Sie sich zurückerinnern? Haben Sie das gemerkt?
Na, wir als Brückenplaner sind eigentlich damit diesen Dingen nicht so sehr befasst. Also das passiert im Vorfeld, wenn man sich mit Variantenstudien und mit Machbarkeitsstudien beschäftigt, dann ist natürlich zunächst mal die Frage, wo kann man überhaupt was bauen, was kostet es und möchte man die Kosten und das Geld dann investieren. Aber wenn erstmal feststeht, dass dort gebaut werden muss, dann müssen wir letzten Endes die sinnvollste ingenieurtechnische Lösung finden und dann hoffen, dass wir mit dem veranschlagten Geld dann entsprechend auch zurechtkommen. Aber die politische Dimension, die schwingt immer ein bisschen mit bei diesen großen Projekten. Das ist, denke ich, wichtig.
Und sind die Chinesen eigentlich Brückenbauspezialisten?
Brückenbau hat eine Tradition in China, die genauso lang ist wie bei uns, das kann man schon sagen. Also die alten Chinesen haben Dinge gebaut, die im alten Rom gebaut wurden und so hat sich das entwickelt. Heutzutage, denke ich, gibt es weltweit keine großen Unterschiede, was die Technologien angeht. Es gibt vielleicht kulturelle Unterschiede. Die Chinesen bauen zum Beispiel mehr mit Vorfertigung, als wir das in Deutschland tun. Aber grundsätzlich, was die Machbarkeiten von Dingen angeht, sind die Chinesen da auf Augenhöhe mit allen anderen, die Brücken bauen.
Und wieso sind Sie eigentlich beim Brückenbauen so hängen geblieben? Was fasziniert Sie so daran?
Na, für mich ist es einfach spannend, dass wir als Bauingenieure da direkt das einbringen können, was wir über die Tragwerke und die Statik verstehen. Also eine Brücke, da dominiert eigentlich der Entwurf insofern, als man verstehen muss, wie das System trägt, wie die Materialien funktionieren und der optimale Entwurf generiert sich direkt aus der Statik und da gehört statisches Verständnis dazu und Berechenbarkeit und da sind wir Ingenieure ganz vorne dran und das fasziniert mich, dass wir letzten Endes direkten Einfluss darauf haben, wie die Brücke am Ende aussieht.
Guido Morgenthal über die momentan längste Brücke der Welt in China. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.